Wir sind am Ende einer langen Reise. Der Route 66, der 66 Bücher der Bibel. Fast alle wichtigen und fast alle Stationen haben wir gemacht. Manche sehr zügig und kurz, manche etwas ausführlicher. Vom ersten Buch Mose angefangen, bis zur Offenbarung, heute nochmal ein kleiner Sprung zurück zum ersten und zweiten Petrusbrief. 66 Bücher hat die Bibel, 39 im Alten und 27 im Neuen. Heute zwei Briefe, die an viele Gemeinden gegangen sind und die eigentlich eine tolle Botschaft beinhalten. Wenn du diese beiden Briefe einfach mal durchliest, langsam, dir Zeit nimmst, einfach zum Durchlesen, dann merkst du, was da drin steckst und du bekommst richtig Lust darauf, deinen Glauben zu leben. Selbst wenn, ja gerade dann, wenn du niedergedrückt bist. Diese Briefe sagen nämlich auf einfache Weise, was eine tolle Hoffnung wir haben und wie wir mit dieser Hoffnung leben können. Der Apostel Petrus beginnt folgendermaßen. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen und wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. Aber so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. Gott ließ sie wissen, dass diese Offenbarungen nicht ihnen selbst galten, sondern euch. Nun sind sie euch verkündet worden, und zwar von denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott hat sie dazu durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Habt ihr gewusst, dass Engel neugierig sind? Wenn ihr vielleicht nicht die Bibel lest, um mehr von der Botschaft Jesu zu erfahren, die Engel die würden es tun. Sie sind neugierig genug. Aber auch Menschen spüren, dass es Wahrheiten gibt, die sich hinter der sichtbaren Welt verbergen. Mit manchen sollte man besser nichts zu tun haben, mit Spekulationen und anderen Dingen. Mit anderen schon, nämlich jene, die Gott uns Menschen gezeigt, geoffenbart hat. Vieles hat er den Propheten im Alten Testament gezeigt. Oft konnten sie mit den Offenbarungen Gottes nichts oder nicht viel anfangen, weil es von einer Zukunft sprach, die sie nicht kannten und auch nicht verstehen konnten. Es hat aber viele neugierig gemacht, viele im Alten Testament und auch die Engel. Als Menschen, die normalerweise keinen Zugang zur unsichtbaren Welt haben, erschließen uns die Wahrheiten des Glaubens nur dadurch, dass Gott sie uns zeigen will, durch Offenbarung. Doch einige haben die Wahrheit auch mit eigenen Augen gesehen. Die Wahrheit, nämlich den, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir haben ihn mit unseren biologischen Augen nicht gesehen. Und doch glauben wir. Aber wir glauben nicht nur, sondern wir erfahren, sagt die Bibel, dass dieser Glaube unser Herz verändert, dass er Freude schafft und nicht zuletzt Hoffnung und Gewissheit auf eine Zukunft, für die es sich lohnt, sein Leben ganz neu auszurichten. Ihr wisst, hieß es eben, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Wir wissen, ja, wir verstehen mehr als die Propheten im Alten Testament. Wir erfahren, dass wir von der Schuld wirklich befreit sind, was erst seit dem Neuen Testament wirklich de facto möglich ist. Wir erleben geradezu privilegiert zu sein. Wir sind von Gott auserwählt und Eigentum von Gott geworden durch den Heiligen Geist, den nämlich alle neutestamentlichen Gläubigen erhalten. Wir sind eine besondere Truppe, ein besonderes Volk, königliche Priester, die ganz zu Gott gehören. Und so heißt es bei Petrus, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Königliche Priester. Für Petrus steht der Priester nicht vor dem Altar, den es eigentlich nur im Alten Testament gab, weil der Altar immer ein Opfertisch ist, der sich mit Jesus erübrigt hat. Für Petrus im Neuen Testament stehen die Priesterinnen und Priester am Fließband, sitzen hinterm Lenkrad, am PC, sie kochen, putzen, waschen, sorgen sich um Leib oder Hirn anderer Menschen, sprich um Kranke oder um Schüler in den Schulen. Und mit ihrem Tun und ihren Worten machen diese Priesterinnen und Priester deutlich, dass sie von Gott eine großartige Wahrheit kennengelernt haben, insbesondere die persönliche Erfahrung, dass Gott barmherzig ist. Und Petrus stellt dann darum fest, ihr seid eine tolle Truppe. Er schreibt an Menschen in christlichen Gemeinden. Sie zeichnet aus, dass sie durch ihren Glauben an Jesus eine besondere Erfahrung gemacht haben, eine Erfahrung der ganz neuen Hoffnung. Und sie selbst spüren persönlich diese Liebe Gottes, aber unsichtbar sind sie in einer besonderen Stellung vor Gott und Menschen als Priester. Diese erfahrene Hoffnung stellt das Leben des Christen eigentlich auf den Kopf, weil es eine völlig neue Perspektive über das Leben und von dem Leben gibt. Und so schreibt der Apostel Petrus, seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Barmherzigkeit, die wir jetzt leben, ist nur ein kleiner Teil von dem, was noch in vollem Umfang auf uns wartet. Eines Tages wird sie, die Barmherzigkeit, in vollem Umfang sichtbar. Total, total sicher, immer, ohne Ausnahme. Und das sagt die Hoffnung, die nur deshalb da ist, weil Jesus gestorben und von den Toten auferstanden ist. Aber nicht nur das. Obwohl Jesus plötzlich kurz nach der Auferstehung verschwunden war, sagte er schon vorab, ich komme wieder. Auch dies gehört zum Inhalt des christlichen Glaubens. Jesus kommt wieder. Davon hätten sogar die Propheten des Alten Testaments gesprochen, sagte Petrus. Aber vor allem Jesus selber hatte natürlich darüber gesprochen, über seine Wiederkunft. Petrus, der ja auch Jesus selbst miterlebt und die Lektionen von Jesus gehört hat, spürt die Wichtigkeit von diesem Teil der Hoffnung. Aktuelle Meinungen, Lebensstile in der Gesellschaft deuten alles andere als darauf hin, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und so nimmt Petrus kurz entschlossen nochmals Papyrus und Gänsekiel in die Hand und schreibt, das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Zweifel wurden gesät. Zentrale Glaubenswahrheiten in Frage gestellt im 1., 2. und auch im 20. und 21. Jahrhundert. Man kann es verstehen, dass manche Christen sich bedrängt fühlen, verunsichert fühlen von dem, was eben andere über den Glauben sagen, von dem, was man als Gegenwind erfährt, von dem, was an ganz unterschiedlichen Lebensstilen und Auffassungen da in unserer Gesellschaft zwischen Christen und Nichtchristen unter Umständen aufeinanderprallt. Christen können daran wirklich leiden. Und je länger sich die Wiederkunft Jesu hinzieht, umso schwerer scheint es, die Hoffnung auf eine grandiose Zukunft mit Gott zu leben. Aber Gott schaut nicht auf die Uhr. Er schaut, was Menschen brauchen, damit die Menschen ihn finden. Denn, so schrieb Petrus über die schier unendliche Verzögerung Gottes, Gott hat Geduld mit euch. Und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Dazu haben die Priesterinnen und Priester des Neuen Testaments, sprich die neutestamentliche Gemeinde Jesu, eine große Herausforderung. Sie sollen Jesus bezeugen. Nicht mit Religiosität, sondern das Zentrum des christlichen Glaubens, darüber sollen sie reden. Und das ist nichts anderes als Jesus. Hoffnung haben wir allein wegen ihm. Aber wenn die Hoffnung allein in Jesus begründet ist, weil er der maßgebende Grundstein für den wahren Glauben ist, was ist dann mit den Menschen, die vor Jesus zum Beispiel gelebt haben, als er noch gar nicht sein Erlösungswerk vollbracht hatte? Siehste, so einfach mit der Hoffnung zu leben, ist das dann wohl auch nicht, oder? Das ganze Glaubenssystem, das total an Jesus hängt, scheint plötzlich nicht aufzugehen. Ja, solange man übersieht, dass Jesus nicht schon auch im Alten Testament da war und ihn nur von seiner irdischen Existenz, als er gebunden war, an den menschlichen Leib betrachtet. Aber selbst als der Leib Jesu tot war, war doch sein Geist stets lebendig. Und so verging kein Augenblick nach dem Tod Jesu, wo Jesus nicht sagte, jetzt ist der Weg frei zu Gott, jetzt kann das erfahren werden, was schon lange vorher präpariert, vorbereitet, prophezeit und auf den Weg gebracht worden ist. Jetzt ist der Bund der Gnade mit dem Neuen Testament, mit dem Kreuz Jesu eröffnet. Jetzt können es alle erfahren, die schon zuvor darauf gehofft haben und auf Gottes Worte gehört haben. Sogar die Menschen in der ersten großen Phase der Weltgeschichte, von der Schöpfung bis zur Sintflut. So ist nämlich Jesus auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkünden. Sie waren es, die zur Zeit Noahs gelebt und Gott den Gehorsam verweigert hatten. Geduldig hatte Gott mit der Vollstreckung des Gerichts gewartet, während Noah schon die Arche baute. Aber als dann die Flut kam, wurden nur 8 Menschen in der Arche durch das Wasser getragen und gerettet. So wie diese 8 Menschen damals, erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden, vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Wie lebt man Hoffnung? Indem man das nutzt, was Gott uns anbietet, angefangen mit der Vergebung aller Schuld in Jesus. Wie lebt man Hoffnung? Indem man das nutzt, was Gott uns gibt, wenn wir ihn bitten, ein neues Leben, ein gutes Gewissen, eine neue Zuversicht, die uns stark macht in der Hoffnung. Und das drücken wir aus in dem Bekenntnis der Taufe, wo es heißt, ich habe Hoffnung. Für alle, die sich fragen, ob sie würdig sind, getauft zu werden, sei gesagt, wenn die Taufe auch eine Bitte um das gute Gewissen sein kann und ist, dann heißt das doch, du fühlst dich nicht in jeder Hinsicht als der Heilige. Da fehlt doch offensichtlich noch was, was Gottes Aufgabe ist. Du machst den Schritt der Taufe und darfst zuversichtlich erwarten, was danach kommt. So sagt die Taufe nichts anderes als, hallo Gott, hier bin ich und jetzt mach du was draus. Und mit dieser starken Hoffnung, dass Gott das tun will und macht, mit dieser Botschaft, die garantiert jeden rettet, der an Jesus glaubt, geht Paulus los, verkündet sie und sagt, Paulus, nicht Petrus, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Aber ähnlich hat es auch Petrus gesagt. Wer leidet, weil er ein Christ ist, der braucht sich nicht zu schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu Christus gehört und seinen Namen trägt. Für die Rettung in alle Ewigkeit, dafür muss man sich doch nicht schämen. Beschenkt zu werden mit neuem Leben, dazu muss sich doch niemand schämen. Ein neues Herz, einen neuen Geist zu bekommen, dafür muss sich doch niemand schämen. Wer schämt sich denn dafür, wenn er aus dem Krankenhaus geheilt entlassen wird? Und darum leben wir diese Hoffnung, ob in dem Bekenntnis der Taufe, ob in der Entscheidung für ein Leben mit Jesus und ein Leben mit den Werten, die aus dem Herzen Gottes kommen. Und das kann sogar befähigen, das Böse mit Gutem zu begegnen. Wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Jesus ehren Hoffnung leben. Das geschieht durch unseren Lebenswandel, der die Werte aus dem Herzen Gottes lebt, ob in der Gesellschaft als Staatsbürger, als Angestellter in einer Firma oder in der Familie persönlich. Werte aus dem Herzen Gottes. Darum sagte Petrus zum Beispiel, dass Frauen zuerst auf den Charakter statt auf das Outfit etwas geben sollten. Vielleicht sollte man manchmal, bevor man in eine Drogerie geht, erst die Bibel lesen. Allerdings, ob er es gut fände, wenn unser Outfit den Eindruck macht, dass unser Herz altbacken, stur oder gar schlampig ist, das bleibt ernsthaft zu fragen. Ob zu Hause, in der Gesellschaft oder in der Gemeinde, seid wachsam und besonnen, schreibt Petrus, werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf, klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. So lebt man Hoffnung. Hoffnung, die man nicht sehen kann, aber ihre Auswirkungen und Früchte hier und heute hat. Sie wachsen aus unserem Glauben, den andere nur sehen können an dem, was da herauskommt. Das ist das sichtbare Bindeglied zwischen dem Glauben in deinem Herzen und der unsichtbaren Hoffnung der Ewigkeit. Das Bindeglied zwischen dem, was verborgen ist, und dem, was nachher an Herrlichkeit offenbar wird. Dazwischen sind die kleinen sichtbaren Knospen, die nicht nur ein Vorbote auf den Frühling oder ein Bote des Frühlings sind, sondern auch ein sichtbares Zeichen für das, was nachher in Größe aufblühen wird an Herrlichkeit. Unser Leben, das wir leben, ist die gelebte Hoffnung, die nachher die Blüte Gottes, der Ewigkeit, der Rettung ganz offenbaren wird. Eines Tages, aber in dieser Zeit, in dieser Welt, auch wenn Jesus noch lange nicht wiedergekommen ist, zählt das, was wir leben. Das ist das, was man sieht in dieser Welt, auch wenn es nur eine scheinbar kleine unbedeutende Knospe ist. Wie die kleinen Triebe und Knospen im Frühling, nachdem die nicht sichtbare Blumenzwiebel lange im Erdboden geschlummert hat, aber nun ausschlägt und etwas hervorbringt, so ist das. Und eines Tages, auch wenn es der Blumenzwiebel und der geschlossenen Knospe noch nicht angesehen werden kann, was da wirklich herauskommt, dann wird sie eine offene, für alle sichtbare Blüte hervorbringen. Manchmal, wenn du nun nicht so viel Ahnung von Blumen hast, stehst du vielleicht jetzt in der Winterzeit, wenn bald der Frühling losgeht, im Garten und fragst dich an dem kleinen grünen Spross, der da hervorkommt, wird das jetzt ein Krokus oder ein Schneeglöckchen? Was wird das jetzt? Natürlich, die Blüte würde uns ganz klar Auskunft geben. Aber so sind die ersten kleinen Zeichen. Eines Tages, auch wenn wir vielleicht noch nicht in dieser Situation stecken, dass wir jetzt schon in Gänze die ganze Barmherzigkeit und Größe Gottes so definieren, erfahren, vielleicht sogar darüber predigen können, wird das sein, was Gott bestimmt hat und wozu er uns als Truppe, um das darzustellen, ausgesucht hat. Wir sind die Hoffnung für die Welt. Wir sind das Stadium, in dem man die Boten der Hoffnung sieht. Unser sichtbares Leben, das ist die Knospe, der Frühling für die kommende Ewigkeit. Und darum darf jeder Christ frohen Herzens seinen Glauben leben, ganz egal, wie weit er sich in seinem Glauben fühlt, ob am Anfang oder fast am Ende. Wir dürfen es leben als Liebe Gottes in Wort und Tat und das Bekenntnis zu Jesus in Wort und Tat offenbaren. So lebt man Hoffnung. Amen.